Und wenn uns Nachhaltigkeit wichtig ist, dann gilt das für Nachhaltigkeit genauso wie für Themen aus der digitalen Transformation, aus dem Cash-Management, aus der finanziellen oder die Finanzallokation. Da ist es nichts anderes. Und solange wir es immer wie was anderes behandeln, irgendwas Metamäßiges, wird sich halt auch nichts verändern. Das muss Teil unserer Routine werden. Das muss in unser Blut übergehen, in die DNA.
Herzlich willkommen zum Twinsights Podcast der Essentri AG. In unserer heutigen Twinsights Folge dürfen wir Axel Berger begrüßen, den Chief Sustainability Officer bei Haniel. Das Familienunternehmen Haniel gibt es bereits seit 1756 und führt ein Portfolio eigenständiger Unternehmen mit dem Ziel, alle Investitionen enkelfähig zu machen und den Wert für Generationen zu schaffen. Was das genau bedeutet, möchten wir heute gemeinsam rausfinden. Axel vereint visionäre Strategien mit praktischem Umsetzungs-Know-how und treibt seit Jahren erfolgreiche nachhaltige Transformationen voran. Mit einem beeindruckenden Track Record in der Verbindung von Innovation, Digitalisierung und Nachhaltigkeit zeigt er, wie Unternehmen zukunftsfähig gestaltet werden können. Wirtschaftlich, ökologisch und sozial. Lieber Axel, schön, dass du uns heute im Podcast beehrst.
Vielen Dank und auch vielen Dank für die Blumen.
Sehr gern, sehr gern. Wir haben uns ja jetzt schon mehrfach unterhalten dürfen. Ich folge dir schon seit langem, freue mich entsprechend riesig, dass du uns heute hier beehrst. Und du hast mir in einem unserer Gespräche gesagt, dass du dich privat auch dem Handwerkern verschrieben hast und dass du da nebenher gerne mal das ein oder andere Projekt auch zu Hause selber umsetzt. Jetzt wollte ich dich mal zu Beginn fragen, wo hast du denn die dickeren Bretter zu bohren? Im Privaten, beim Handwerkern oder in der nachhaltigen Transformation der Geschäftsmodelle?
Das ist eine super Frage. Also wenn ich dann irgendwie im Keller bin und dann gerade irgendwas zusammenzimmer, dann kann es sein, dass es in dem Moment genau das dickste Brett ist, was ich im Gefühl jemals gebohrt habe. Insgesamt glaube ich aber, das dickere Brett ist beruflich gesellschaftlich zu bohren. Und insofern ist das, was ich da zu Hause tue, eben aber auch Ausgleich. Und ich habe da viel bei gelernt, weil das geht ja jetzt nicht nur Dinge zu bauen, sondern auch Dinge zu reparieren. Und das ist, wie ich an mir selber feststellen musste, eine Kunst, die wir verloren haben, beziehungsweise wo ich auch an mir selber festgestellt habe, wie ich früher darüber gedacht habe, wenn irgendjemand irgendwas repariert. Und heute drucke ich mir die Ersatzteile teilweise selber und repariere alles, was ich reparieren kann. Danke YouTube auch nochmal für all die Anleitungen, die man im Netz so findet. Aber das ist eine Kunst, ne? Und ich finde, das ist ein Ausgleich zu dem, was ich zumindest ansonsten mache, weil ich eben die Projekte dann sehe, sie fertigstellen kann und wirklich auch sehe, was wir an Veränderungen dann damit schaffen konnten.
Das ist eigentlich auch eine schöne Parallele wieder zum Beruflichen, oder? Auch da baust du ja Geschäftsmodelle auf oder reparierst Geschäftsmodelle, die de facto heute noch nicht so nachhaltig oder enkelfähig sind und überlegst dir mit deinem Team, mit diesen Unternehmen, wie man erreichen kann, dass man eben ein nachhaltigeres, enkelfähigeres Geschäftsmodell aufbauen kann, oder?
Ja, genau. Die Frage ist ja immer, also erstens, was bedeutet Nachhaltigkeit eigentlich in so einem Geschäftsmodell? Und das erstmal transparent zu machen und sich einen Plan zu machen. Also genau eben wie beim Heimwerken. Du machst dir erstmal einen Gedanken darüber, wo willst du eigentlich hin? Was kannst du eigentlich machen? Einmal von, was ist möglich, beziehungsweise auch welche Capabilities hast du denn eigentlich? Und dann musst du daraus halt einen Plan entwerfen. Und also ist nichts anderes eigentlich, wie auch andere Dinge und andere Transformationen zu managen. Mhm. Und das ist eben genau der Punkt. Das ist das, wo wir versuchen hinzukommen. Wir versuchen, Nachhaltigkeit managebar zu machen und in die Managementroutine der Unternehmen einzubauen, genauso wie wir das mit anderen Themen auch machen.
Ja, und ich glaube, das ist ein sehr schöner Satz nochmal gewesen, der auch nochmal unterstreicht, warum ich mich so freue, dass du uns heute beehrst im Podcast, nämlich dieses Thema managebar machen. Ich habe in vielen Gesprächen das Thema wird entweder in diese Weltverbesserungsthematik geschoben oder in die Reporting-Geschichte, aber wie man dann wirklich dieses Thema nicht nur als ich mache jetzt ein CSRD-Projekt verstehen kann, sondern wirklich diese Transformation, ihr geht da ja mit Enkelfähigkeit, wo wir gleich nochmal genau drauf eingehen, was bedeutet das, aber ihr geht da ja viel tiefer und seid in einer facettenreichen Transformation und ich glaube, das wird sehr, sehr deutlich in sämtlichen Gesprächen, die man mit dir führt und auch hört, dass es wirklich darum geht, dieses Thema auch managebar zu machen, oder?
Ja, und das ist, Also das ist natürlich einmal methodisch eine Herausforderung. Also wie tust du das überhaupt und wie machst du das? Das ist aber eben auch organisatorisch insofern eine Herausforderung, dass du genau wie in der Gesellschaft, ne, wenn wir diese Debatte in der Gesellschaft führen, haben wir sehr viel Gegenwind. Das erfährst du natürlich im Unternehmen ganz genauso. Zumal das Thema ja auch so diesen Ruf hat, es kostet uns Geld und Wettbewerbsfähigkeit. Ich finde, das finden wir in der öffentlichen Debatte gerade natürlich super intensiv, gerade jetzt im politischen Wahlkampf.
Ja.
Und da dann transparent zu machen, dass man mit und durch Nachhaltigkeit auch profitabler werden kann, damit Geld verdienen kann und dass eben das Unternehmen fördern kann, anstatt es zu hemmen, das ist das, was diese Arbeit dann auch aufwendig, teilweise schwierig oder erfüllend macht, wenn du merkst, dass Menschen auf einmal anfangen, da mitzuziehen.
Ja, ich glaube, das fasst unsere Folge oder so den roten Faden heute schon ganz schön zusammen. Aber bevor wir da noch tiefer reintauchen, würde ich gern auch nochmal auf dich und deinen Werdegang eingehen. Du hast ja wirklich eine wilde Reise, würde ich sagen, hinter dir, viele spannende Stationen. Jetzt wollte ich dich auch nochmal vorab fragen, bevor wir tiefer eintauchen. So ein Werdegang, wie du jetzt hattest, vielleicht kannst du uns nochmal ganz kurz damit durchnehmen und sagen, ob du das so geplant hast oder was dich da geleitet hat. Weil CSO von Haniel ist ja schon ein Wahnsinnsposten und sowas lässt sich wahrscheinlich auch nicht planen. Oder was war so dein Leitmotiv bei der Karriereplanung?
Ja, also erstmal, das klingt jetzt ein bisschen komisch, ich habe früh eigentlich geplant, ins General Management zu gehen. Also das ist eine Erfahrung über meinen Vater und über viele Gespräche, als ich noch studiert habe, was ich eigentlich kann, was ich nicht kann. Also ich habe Maschinenbau studiert, bin Maschinenbauingenieur und habe aber festgestellt, dass ich jetzt nicht der beste Ingenieur sein würde. Da hatte ich den direkten Vergleich halt zu meinem Vater und auch zu meinem Bruder, die da ganz anders unterwegs waren. Aber eben mehr so ein Organisations- und Verständnistalent vielleicht. Und dann habe ich daraufhin eben auch wirklich versucht zu planen, in diese Richtung zu gehen und habe dann noch ein MBA gemacht, das heißt Technik mit Wirtschaft verbunden und bin dann gezielt auch auf eine Stelle als Assistent der Geschäftsführung bei Saint-Gobain gekommen. Das habe ich wirklich versucht zu planen, also habe die Stellen entsprechend ausgesucht. Ja, und dann begann die wilde Reise, weil dann ist eigentlich nichts so geworden, wie ich das mal geplant hatte, was wahrscheinlich auch gut war. Aber ich hatte dann ganz, ganz viele unterschiedliche Aufgaben. Ich habe Werke geleitet, Produktionswerke geleitet, Handelsstandorte geleitet, zentrales Marketing international in Paris oder eben auch für die deutsche Organisation in Frankfurt geleitet. Bin dann aber eben auch mit einer Affinität auch aus meinem Studium, weil ich eigentlich Mechatroniker bin, in Richtung Digitalisierung gegangen. Angefangen von Digital Marketing witzigerweise, Data Analytics. Und aus der Rolle dann bin ich zu ThyssenKrupp und habe da die digitale Transformation für die größte Business Area von ThyssenKrupp verantwortet. Und das war ja eben auch eine Transformation, die digitale Transformation eines, sagen wir mal, eher klassischen Geschäftsmodells. Und da habe ich wahnsinnig viel gelernt auch. Und bin dann eigentlich zu Haniel gegangen in der Position Leitung Digitalisierung und Nachhaltigkeit. So relativ schnell stellte sich dann aber heraus, dass es wohl eher 95-98% Nachhaltigkeit sein würden. Also ein Thema, das da hatte ich bei Saint-Gobain zwar Berührungspunkte mit, weil ich auch einen Photovoltaikvertrieb aufgebaut habe, geleitet und in der Krise wieder abgebaut habe, mich also sehr viel mit erneuerbaren Energien schon beschäftigt hatte und auch schon daran geglaubt habe, dass das der richtige Weg ist. Aber dann natürlich jetzt mit ganz anderen Schwerpunkten dann hier, wo es dann auch wirklich um die Geschäftsmodelltransformation geht und wie macht man eigentlich ein Unternehmen nachhaltiger. Also ich habe immer flapsigerweise gesagt, ich kann nichts selber, aber viel beurteilen. Und ich glaube, was da aber hilft, ist, dass du tatsächlich so ein Verständnis entwickelst, was geht denn eigentlich und was geht nicht. Das heißt, inwieweit kann ich die Grenzen einer Unternehmung, einer Organisation eigentlich stretchen und herausfordern? Ist allerdings auch schwierig, weil du immer, wenn du immer in diesen Transformationsthemen bist, du kämpfst ja immer gegen Windmühlen.
Ja.
Und ich glaube, was man dann entwickeln muss, ist eine gute Resilienz. Das und ein Durchhaltevermögen und so eine Umsatzstärke, die aber eben auch von vielen Leuten falsch oder anders wahrgenommen werden kann, nämlich eher so eine Stubbornness, also so eine Dickköpfigkeit, ne? Du hängst an deinen Themen fest.
Ja.
Also, ich will nicht sagen, dass ich das gut mache oder perfekt mache. Aber ich glaube, das ist das, worauf es ankommt, dass du das eben genau entwickelst, wenn du in diesen Transformationsthemen bist. So eine Offenheit, so eine geistige Flexibilität und dir auch eben vorstellen kannst, was kann denn eigentlich möglich sein? Also so eine Can-Do-Mentalität. Weil sonst geht's nicht, ne? Wenn du immer dann nur darüber nachdenkst, was alles nicht geht, dann veränderst du auch nichts.
Wie beim Handwerkern wieder, das hören wir wieder.
Ja, du musst eine Vision haben. Ne? Ich meine, ob ein Schrank jetzt eine große Vision ist, weiß ich nicht, ne? Aber kannst das ja beliebig komplex machen.
Eben. Vielen Dank nochmal für diesen Exkurs und ich glaube, der untermauert jetzt nochmal sehr schön, was ich gemeint habe mit diesem besonderen Werdegang. Ich glaube, wenn man deinen Werdegang versteht, versteht man noch besser so dich als Persönlichkeit in deiner Rolle als CSO jetzt von Haniel, also Chief Sustainability Officer. Und was ich da besonders interessant finde, ist einfach diese facettenreichen Bausteine, Stufen, viele Unternehmen gesehen und jetzt quasi als CSO in der Haniel-Gruppe. Und ich glaube, das wäre auch nochmal spannend, den Zuhörerinnen und Zuhörern mitzugeben. Zum einen, was macht eigentlich so ein CSO? Und zum anderen, was macht eigentlich die Haniel-Gruppe? Weil obwohl dieses Unternehmen ja riesig groß ist, gibt es seit 1756, gibt es immer wieder Unternehmen, die kennen die Gruppe nicht, aber wahrscheinlich viele der Tochterunternehmen. Nimm uns doch bitte gern nochmal mit auf deine Rolle und auch auf deine Unternehmung oder eure Unternehmung.
Ja, ich fange tatsächlich umgekehrt an. Erstmal, was ist Haniel eigentlich? Denn die Rolle eines CSOs ist, glaube ich, schon unterschiedlich, je nachdem, wo er ist und was er tut. Aber deshalb fange ich mal an, wer wir eigentlich sind. Also wir sind schon sehr alt, das stimmt. Wir sind eigentlich aus dem Kolonialhandel entstanden, haben dann sehr viele Stationen hinter uns gebracht. Wir sind auch Teil des Problems. Ne? Wir haben der erste große Durchstich durch die Mergelschicht an die fette Kohle heran, kommt von uns. Und das ist uns auch bewusst. Und deshalb versuchen wir, oder das ist auch einer der Gründe, warum wir versuchen, was zu ändern. Und das haben wir dann aber über die Zeit auch immer wieder getan. Wir haben uns immer wieder neu erfunden. Wir sind dann eben irgendwann aus Kohle und Stahl auch raus, sehr stark in den Handel gegangen, sind also zum Beispiel Mitgründer der Metro. Mhm. Genau, sind dann zuletzt, haben wir eine größere Transformation 2019 angestoßen, wo es dann eben darum ging, uns enkelfähig zu machen, das heißt, einen neuen Weg zu gehen und auch in nachhaltigere Geschäftsmodelle dann zu investieren. Das hat ein Stück weit funktioniert, aber ein Stück weit eben auch nicht, weil so ein Portfolio ändert man nicht mal eben. Das ist ein relativ komplexer Prozess. Aber heute haben wir ein robustes Portfolio, auch mit sehr, sehr coolen und auch teilweise sehr nachhaltigen Geschäftsmodellen von 10 Unternehmen. Darunter fallen also so Business Services Unternehmen, die zirkulär sind, wie die CVS Hygiene. Das kennt man vielleicht von diesen Seifenspender und Handtuchrollenhalter oder Schmutzmatten, die immer wieder gewaschen werden, ausgetauscht werden. Also ein echtes zirkuläres Mietgeschäftsmodell. Oder Workwear, wo wir Arbeitskleidung an größere Unternehmen vermieten, waschen, wieder aufbereiten und damit eben auch im Kreislauf halten. Aber wir haben auch ganz andere Geschäftsmodelle wie Kindergärten, wie Maschinenbauunternehmen, großes Handelsunternehmen, B2B. Also ein super diverses Portfolio. Macht auch total Spaß, weil du so unterschiedliche Geschäftsmodelle dann sehen kannst und auch dann interagieren kannst. Zeigt aber auch, wie komplex dann die Aufgabe werden kann. Weil du kannst es nicht und solltest es nicht über einen Kamm scheren. Damit komme ich dann zu der Rolle und deshalb ist auch das Thema, wie mache ich das managebar? Weil du musst immer auf das jeweilige Geschäftsmodell drauf gucken. Und wenn wir jetzt zum Beispiel eben auf ein Handelsunternehmen gucken, hat das einen komplett anderen Fußabdruck als ein Kindergarten oder eben ein Business Services Modell.
Ja.
So, und die Rolle bedeutet dann, erstmal, du musst eben genau gucken, wie beurteile ich eigentlich die Nachhaltigkeit eines Unternehmens? Also, was ist der Fußabdruck? Wie mache ich so eine Materialität eigentlich? Das müssen wir jetzt heute als CSOs generell oder Nachhaltigkeitsverantwortlichen in den Unternehmen und in größeren Unternehmen ja sowieso machen im Rahmen einer CSRD.
Ja.
Aber das ist ja erstmal nur so ein punktueller Wert. Das heißt, du siehst, was ist eigentlich der Fußabdruck? Aber jetzt ja die Frage, wie verbesserst du den eigentlich? Und so haben wir die Rolle hier eigentlich bisher immer verstanden. Das heißt, wir beurteilen auch, wie könnte das Unternehmen sich eigentlich in den nächsten 5 Jahren circa, das haben wir mal so als Investmentzyklus mal festgelegt, wie könnte ein Unternehmen sich denn eigentlich in der Zeit verändern und besser werden? Und das versuchst du dann eben transparent zu machen und daraus Ziele zu entwickeln, die wir dann versuchen, den Unternehmen in ihre Strategie mit reinzuschreiben, so dass die Unternehmen dann daran aktiv arbeiten können, eben nicht nur auf der finanziellen Seite, sondern auf der nicht finanziellen Seite auch besser zu werden. Und die Art, wie wir das messen, das ist eben auch das, was wir hier mitentwickelt haben in dieser Rolle. Mhm. Das heißt, wir haben ein Framework gebaut, das nennen wir das Future with Living Rating, mit dem wir das messbar machen. Wir lassen das aber extern bewerten, sodass wir uns nicht selber bewerten, sondern ein externes Unternehmen, eine Advisory. Und dann ist natürlich, gehört zu der Rolle eben aber auch bei der Umsetzung dann zu helfen. Das heißt, aktiv, wenn die Unternehmen das möchten. Das heißt, wo wir dann wirklich ganz tief mit reingehen. Oder im Mindesten eben darüber, dass wir ein Austauschformat machen innerhalb der Unternehmen zum Thema Nachhaltigkeit mit Netzwerk. Das heißt, gute Dienstleister oder auch Experten ranzubringen, wenn die gebraucht werden. Und vielleicht aber eben auch neue Inspirationen mit reinzugeben. Also auch da die Boundaries mal ein Stück weit zu pushen. Können wir da nicht zum Beispiel zirkulärer werden? Oder können wir nicht doch noch schneller dekarbonisieren? Und wie verdienen wir eigentlich Geld damit? Und das ist vielleicht der letzte Punkt, was ich versuche in dieser Rolle eben auch zu machen, ist einen Wertbeitrag, auch einen finanziellen Wertbeitrag zu erzielen darüber, dass ich zum Beispiel die Dekarbonisierung so strukturiere, dass wir profitable Methoden zur Dekarbonisierung priorisieren, während wir nicht profitable Methoden zur Dekarbonisierung vielleicht später machen, dann, wenn wir mehr Geld verdienen mit den anderen Methoden.
Ja.
Also auch das wieder in einer Art und Weise managebar zu machen, die in beide Dimensionen einzahlt. Dann kommt natürlich die Regulatorik. Das gehört ganz klar natürlich auch zur Rolle. CSRD, Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Machen wir nicht alles selbst, sondern das machen wir eben auch mit unserem Legal GRC-Bereich zum Beispiel. Aber das alles im Auge zu behalten und da eben auch zu unterstützen, das gehört auch zur Rolle. Das sind die, sagen wir mal, drügeren Themen, aber die müssen gemacht werden.
Ja, Wahnsinn. Also ich bin dir dankbar, dass wir es andersrum aufgebaut haben, dass wir erst auf Haniel eingegangen sind, weil es zeigt nochmal die Komplexität der verschiedenen Unternehmen und Geschäftsmodelle in den Unternehmen. Ich habe jetzt rausgehört, da geht es ganz viel so um dieses Koordinieren, Steuern, aber auch Impulse reingeben, Austausch fördern, Zielbilder auch entwickeln. Also sehr, sehr facettenreicher Job, oder?
Absolut. Und ich meine, Haniel ist ein tolles Unternehmen, ne? Unglaubliche Historie, auch mit der Gesellschafterstruktur, super interessant, super spannend.
Mhm.
Aber wie du sagst, natürlich dadurch auch sehr komplex. Und in diesem Umfeld dann sowas aufbauen zu können, ist natürlich, ja, Jackpot, ne? Da, du lernst unglaublich viel, kannst aber auch viel verändern. Das ist schon großartig.
Und das spürt man in jeder Begegnung, dass du da wirklich viel Freude dran hast und dass ihr echt viel bewegt da gemeinsam. Wo ich aber nochmal gern kurz, bevor wir dann wirklich tiefer ins Steuern reinschauen, reinblicken wollen würde mit dir, ist so diese, du hast vorhin kurz angerissen, 2019 gab es eine strategische Neuaufstellung. Da kam dann, wenn ich es richtig verstanden habe, auch das Thema der Enkelfähigkeit. Vielleicht kannst du uns da noch mit hinter die Kulissen nehmen, weil in ganz vielen Gesprächen höre ich raus, dass Geschäftsführungsmitglieder oder auch Inhaber, dass die sehr mühevoll überzeugt werden müssen, dass das Thema Nachhaltigkeit eins ist, worauf man setzen sollte, was man nicht mehr ausblenden kann. Wie ist es denn bei Haniel gekommen, dass dieses Thema Enkelfähigkeit so ausgerufen wurde? Und was bedeutet das konkret?
Also erstmal, der Begriff, den gab es schon länger. Ne? Den haben wir hier schon, ich glaube, 2010 verwendet als Überbegriff für einen Jahresbericht. Dann ist dann Kundenmagazin draus geworden, was wir jahrelang betrieben haben und ist dann eigentlich eher zum Purpose von Haniel dazugekommen, der eigentlich lautet Creating Value for Generations. Und dazu passt der Enkelfähigkeit auch, ne, weil du eben, enkelfähig ist ein toller Begriff, weil der transportiert diese Langfristigkeit und klickt bei den Menschen halt relativ schnell, weil dann sehr schnell klar wird, okay, das heißt, alles, was ich tue, muss in einer Art und Weise geschehen, dass die nächsten Generationen auch noch finanziellen, aber eben auch ökologischen oder sozialen Wert haben.
Mhm.
Und ich glaube, was Haniel immer war und vielleicht früher eher unter dem Begriff ehrbarer Kaufmann gelaufen ist, war immer finanziell offensichtlich enkelfähig, denn ansonsten wird es uns ja nicht mehr geben. Aber auch sozial, ne? Also wir haben schon von Anfang an für unsere Mitarbeiter gesorgt, also eine Art Krankenkasse aufgebaut, Unterkünfte aufgebaut, wir haben Schulen, Krankenhäuser und so weiter unterstützt. Unsere Community hier, Ruhrort, ich glaube, da haben wir immer eine große Rolle gespielt. Und ich glaube, was aber über den letzten Jahren dann vielleicht am extremsten noch hinzugekommen ist, das ist das ökologische Thema.
Mhm.
Weil das war halt in der Vergangenheit einfach nicht Thema. Das würde ich deshalb jetzt auch, sagen wir mal, unseren Vorgängern bei Haniel deshalb auch nie vorwerfen, sondern es war einfach andere Zeiten. Und jetzt ist das halt ein wichtiges Thema geworden. Das haben wir 2019 auch erkannt. Aber wir haben dann auch erkannt, dass daraus sich eben auch Opportunitäten ergeben. Und das ist eigentlich auch das, was ich generell versuche zu kommunizieren. Was wir in Deutschland in der allgemeinen Debatte oft verloren haben, ist dieser unternehmerische Blick auf die Nachhaltigkeit und das Erkennen, dass sich daraus eben auch wahnsinnig viele Opportunitäten und Chancen ergeben. Und das haben wir 2019 hinbekommen. Daraus ist Enkelfähig entstanden, immer aus der Kombination Profitabilität und Nachhaltigkeit zusammenzubringen, weil da auch ein ganz wichtiger Glaube dahinter steckt, nämlich, dass Nachhaltigkeit auch nur dann wirklich skaliert, wenn sie profitabel ist.
Mhm.
Und das sieht man ja jetzt, ne? Wir hatten im Vorgespräch ja mal auch über jetzt zum Beispiel die Netzanfragen für Großbatteriespeicher gesprochen. Und das hat keiner irgendwie gesehen. Das ist jetzt irgendwie durch eine Abfrage bei den Netzbetreibern mal hochgepoppt. Und warum gibt es auf einmal so viele Anfragen für Netzzugang für Großbatteriespeicher? Weil die Batterien billig geworden sind.
Ja.
Oder auch der Ausbau von Photovoltaik. In dem Moment, wo Leute damit Geld verdienen können, skaliert's. Und dann bewegen wir auch Großes und in relativ kurzer Zeit. Und deshalb ist diese Verbindung zwischen Profitabilität und Nachhaltigkeit auch so wichtig. Neben der Tatsache, dass wenn ein Unternehmen nicht profitabel ist, auch nicht in Nachhaltigkeit investieren kann, hast du kein Cash, kannst du keins ausgeben. Deshalb ist diese Verbindung so wichtig und wir glauben zutiefst daran.
Ja, und ich finde, das ist auch nochmal ein schönes Beispiel, was man wahrscheinlich auch den Kritikern entgegenhalten kann, die sagen, Nachhaltigkeit kostet nur Geld. Und man hat ja gerade auch insgesamt, wenn man sich umhört in der Wirtschaft, auf der Welt auch was diskutiert wird. Donald Trump zieht jetzt wieder ins Weiße Haus. Da hat man ja schon das Gefühl, die Stimmung ist rauer geworden. Der Wind bläst einem bitterkalt entgegen. Aber das sind wirklich leuchtende Beispiele, die auch Grund für Optimismus zulassen, oder?
Ja, aber auch bei uns ist es schwierig, ne? Also die wirtschaftliche Lage und auch dann der Glaube daran, dass das funktioniert, der wird natürlich immer wieder in Frage gestellt. Und das ist bei uns ganz genauso auch wie in anderen Unternehmen.
Mhm.
Der Punkt ist, hältst du das dann auch durch und auch eben stand, wenn die Zeiten rau werden? Und was ich aber ganz wichtig daran finde, ist, wir haben eben darüber gesprochen, wir wollen Nachhaltigkeit managebar machen. Und das ist genau der Punkt. In der Vergangenheit war es immer so, dass das Ganze, gerade Nachhaltigkeit, das gilt aber auch für andere Themen, das unterlag immer so einem Schwarz-Weiß-Denken. Nachhaltigkeit können wir uns nicht leisten. So, und ich glaube, wir müssen an einen Punkt kommen, wo wir diese nicht finanziellen Ziele genauso managen wie Cash oder eben Profitabilität.
Ja.
Das heißt, wir können unsere Ziele ja monatlich, quartärlich, halbjährlich, jährlich ändern. Und das gilt für die Nachhaltigkeit auch. Wenn wir es messbar machen können, dann können wir quartärlich entscheiden, wollen wir jetzt mehr da rein investieren, haben wir die Ressourcen dazu oder nicht? Und so muss man das eben dann monatlich oder quartärlich managen. Genau, und da gibt es Zielkonflikte, aber nicht per se. Ne, also Nachhaltigkeit kann ja die Profitabilität auch einfach unterstützen und zahlt in beide Dimensionen ein. Und wenn es mal einen Zielkonflikt gibt, dann managen wir das, weil diesen Zielkonflikt gibt es im finanziellen Bereich auch. Ne? Wenn du Cash-Ziele hast, dann willst du weniger investieren, also weniger CapEx ausgeben und umgekehrt. Das heißt, auch da haben wir Zielkonflikte und die muss man balancieren. Und da müssen wir die Nachhaltigkeit auch hinbringen, dass es nicht immer so ein Schwarz-Weiß-Denken ist, sondern dass wir eben austarieren, was kann das Unternehmen gerade leisten. Und ich sage bewusst nicht sich leisten, sondern was kann das Unternehmen gerade leisten, mit den Ressourcen, die es zur Verfügung hat. Manpower, finanzielle Ressourcen und so weiter. Und dann muss es ausgemanagt werden. Aber dann ist es auch wichtig, dass du die Nachhaltigkeit eben A, messbar machst, B, damit auch steuerbar und dann eben nicht nur einmal im Jahr, sondern nach Möglichkeit eben sogar monatlich. In manchen Bereichen geht das ja. Und dann schlussendlich, und da denken wir auch drüber nach, das in die Incentivierung zu bringen. Weil nur dann schließt sich der Kreis. Ansonsten hast du dann tatsächlich immer wieder das Problem, aber auch da, nicht nur bei der Nachhaltigkeit, hast du immer wieder das Problem, dass du vielleicht konträre Ziele hast. Also du willst jetzt, keine Ahnung, Photovoltaikanlagen voranbringen und da rein investieren. Das wird aber keiner machen, wenn er nur Cash-Ziele hat.
Ja.
Und das heißt, deshalb muss es dann auch in die Incentivierung, sodass die Leute, die Mitarbeiter, das Management eben auch davon profitieren kann, wenn es in diese zweite Dimension rein investiert und rein arbeitet.
Ich finde, das ist nochmal ein sehr schönes Beispiel, was unterstreicht, wie die Nachhaltigkeit wirklich nur von der High-Level, wir nehmen uns etwas vor, wirklich auch ins operative Doing kommt. Ich glaube, da ist das Thema der Incentivierung sehr wichtig. Hast du noch weitere Beispiele, wie ihr es bei Haniel auch in dieser komplexen Unternehmensstruktur schafft, da den Überblick zu behalten und das wirklich zu steuern in diesen unterschiedlichen Geschäftsmodellen auch?
Ja, also eigentlich haben wir dafür ja das Future Living Rating aufgebaut, weil wir da ja doch sehr detailliert eigentlich messen, wo stehen wir eigentlich und dann auch direkt Maßnahmen daraus ableiten. Und dazu gehört natürlich etwas, was nichts Nachhaltigkeitsspezifisches ist, sowas wie eben ein Strategy Deployment, also aus, entliehen aus dem Lean,
mhm,
oder eben einfach oder OKRs oder was auch immer, also Methoden, mit denen du deine Ziele halt kontinuierlich verfolgst, am besten monatlich. So haben wir eben auch versucht, Dekarbonisierung zumindest hier in der Holding schon mal monatlich zu messen. Das heißt eben deine Energieverbräuche, aber eben auch deine Einkäufe. Also wirklich in so vielen Scopes wie möglich, um dann eben auch monatlich nachsteuern zu können, wenn du mal siehst, dass du deine Ziele nicht erreichst. Und das kannst du halt nicht in der Rückschau. Das heißt, du musst es eben genauso steuerbar machen. Und ich glaube, das ist für mich das Geheimnis. Du musst es genauso behandeln wie alle anderen Themen, die du im Unternehmen sonst auch konsequent verfolgst. Alles, was du nicht konsequent verfolgst, was du nicht misst, was du nicht steuerst, was du nicht incentivierst, ist auch nicht wichtig. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen, zumindest in dem Punkt, ein bisschen zu radikal. Also wenn mir jemand sagt, Nachhaltigkeit ist mir wichtig und ich ihn frage, wirst du oder dein Management danach auch incentiviert? Und er sagt nein, dann stelle ich immer ganz gerne in Frage, ob es ihm wirklich wichtig ist. Aber ja, das muss man vielleicht nicht zu radikal denken.
Ja, also zumindest auch in den Gesprächen, die ich führe, höre ich das selten raus tatsächlich. Da geht es ganz viel immer um zum einen Verankern in der Strategie, zum anderen auch die Regulatorik, die viele Unternehmen aktuell beschäftigt mit all ihrer Komplexität und auch Bürokratie teilweise. Aber um das Ganze nicht nur, wir bearbeiten es, sondern wir steuern es und lenken es und messen den Fortschritt, da noch eine Incentivierung dazu zu schalten, halte ich für ein sehr gutes Mittel, dass die Leute auch wirklich, wenn es nicht die Weltverbesserung ist oder die Enkelfähigkeit, wenn es das eigene Portemonnaie ist, ich glaube, das kann gerade in so unterschiedlichen Geschäftsmodellen, die wir ja in Deutschland auch haben, sehr hilfreich sein.
Ja, nicht nur hilfreich, sondern ich finde es einfach fair, weil die Frage, die du dir ja stellen musst, ist, hast du irgendein anderes wichtiges Thema im unternehmerischen Umfeld, was du nicht kontinuierlich misst, keine Zielverfolgung machst und worauf du nicht incentivierst? Wahrscheinlich nicht, ne? Also du wirst doch dann immer gucken, dass die wichtigsten Themen irgendwie dann voll integriert sind und die Leute eben darauf gemessen werden und eben auch danach incentiviert werden.
Ja.
Und wenn uns Nachhaltigkeit wichtig ist, dann gilt das für Nachhaltigkeit genauso wie für Themen aus der digitalen Transformation, aus dem Cash-Management, aus der finanziellen oder die Finanzallokation. Da ist es nichts anderes. Und solange wir es immer wie was anderes behandeln, irgendwas Metamäßiges, wird sich halt auch nichts verändern. Das muss Teil unserer Routine werden. Das muss in unser Blut übergehen, in die DNA.
Ja. Du hast jetzt gerade eben noch das schöne Stichwort gesagt der digitalen Transformation. Wir sind ja im Twinsides Podcast und versuchen dann auch immer rauszuarbeiten, inwiefern wirkt die Digitalisierung als Enabler für die Nachhaltigkeit. Und du hast gerade schon gesagt, es gibt Parallelen, es sind beides Querschnittsthemen. Vielleicht können wir auch nochmal hier persönlich einsteigen. Du warst ja auch früher digital verantwortlich, bist jetzt nachhaltigkeitsverantwortlich, hast es vorhin auch schon ein bisschen skizziert. Inwiefern gibt es bei den beiden Themen aus deiner Sicht Parallelen, gerade auch wenn es um die Steuerung und die Relevanz für die Zukunft geht?
Also erstmal vielleicht mal, was gibt es da für einen großen Unterschied? Und ich glaube, der Unterschied ist, du hast es schon angesprochen, dass Digitalisierung, die digitale Transformation eigentlich ein Enabler ist. Ich sag mal, in den frühen Zeiten der digitalen Transformation, wo es auch ein totaler Hype war, hatte man das Gefühl, dass Digitalisierung ein Wert in sich selbst war. Aber meine persönliche Meinung dazu, das ist Quatsch. Also Digitalisierung muss immer ein Enabler sein, um Wert in einer Unternehmung zu generieren, also zumindest im Unternehmensumfeld. Und es macht keinen Sinn, einen Online-Shop einfach wegen des Online-Shops zu bauen, wenn der Kunde es gar nicht haben will. Habe ich aber oft gesehen.
Ich übrigens auch. Gibt es auch heute noch, dass digitalisiert wird, einfach weil es sexy ist, weil mit KI ja gerade ähnlich. Jeder will KI machen, aber warum? Welcher Need, welches Problem wird damit gelöst, wird sich gerade auch im KI-Umfeld häufig zu selten gestellt und zu wenig ehrlich beantwortet, ist mein Eindruck.
Total. Also wir haben bei ThyssenKrupp haben wir damals ein Jahr gebraucht, um ein wirklich werthaltiges Problem für KI zu finden. Das heißt, erstmal Digitalisierung muss ein Enabler sein. Und was ich aber auch sehe, ist, dass bei Nachhaltigkeit genau wie damals bei der Digitalisierung oder immer noch bei der Digitalisierung Leuchtturmprojekte aufgesetzt werden, die aber nie wirklich Wirkung entfalten, also keinen Wert schaffen oder in dem Fall eben keine Verbesserung schaffen. Mhm. Das darf uns aber eben bei der Nachhaltigkeit nicht passieren. Es gibt auch eine Veränderung, die ich positiv fand. Ich war CDO, irgendwann gab es die Rolle nicht mehr, weil das Thema dann in das Business quasi integriert wurde. Und da gehört es auch hin. Und das Gleiche muss irgendwann mit der Nachhaltigkeit halt genauso sein. Das muss, wie ich gesagt hatte, schon Teil der DNA sein.
Ja.
Da sehe ich Parallelen. Aber trotzdem brauchst, glaube ich, vielleicht erstmal diese Rolle, um überhaupt diese Vorarbeit zu leisten, auf der man dann aufsatteln kann. So, ansonsten ergänzen die sich halt auch super, haben aber eben auch konträre Bereiche. Also was meine ich damit? Auf der einen Seite ist Digitalisierung absolut notwendig, um überhaupt unsere Ziele zu erreichen. Erstmal Daten schaffen oder Datentransparenz erzeugen. Wir brauchen eine bessere Datenqualität, eine Nachverfolgbarkeit. Da brauchen wir digitale Tools für Carbon Accounting, um die ganzen Maßnahmen umzusetzen, Energiemanagement. Also es sind unglaublich viele Themen, wo die Digitalisierung direkt in die Nachhaltigkeit einzahlt. Also alles, was mit Ressourceneffizienz, mit Automatisierung, beziehungsweise eher dann mit Waste-Reduktion, da Automatisierung mit zugrunde liegender Reduktion von Waste, das sind alles Themen, wo die Digitalisierung sofort drauf einzahlt.
Ja.
Und da wird KI natürlich auch eine große Rolle spielen. Aber KI hat auch ein erhebliches Risiko, weil KI eine unglaubliche Menge an Energie verschlingt. Und ein Beispiel, ich muss die Zahlen verifizieren, aber was ich meine, mich zu erinnern, war, dass wenn du eine Suche auf ChatGPT eingibst, also keine Ahnung, such mir mal das und das raus, dann verbraucht die 8-mal so viel Strom wie bei einer Google-Suche. Nur mal, um einen Vergleich zu machen.
Wahnsinn, ja.
Und hat auch einen erheblichen Wasserverbrauch, was vielleicht auch nicht jedem bewusst ist. So, und da gibt's ein Risiko. Und das heißt für mich aber eben auch, KI kann ein unglaublich cooles Tool werden und uns unglaublich coole Probleme lösen. Aber wir müssen der KI bessere Probleme geben. Es darf nicht sein, dass wir KI nutzen, um irgendwelche Bilder als Spaß zu verändern. Tun wir natürlich. Und dadurch entwickelt sich die Technologie, also auch nachvollziehbar. Aber eigentlich müssen wir KI nutzen, um ihr viel bessere und viel wichtigere Probleme zu geben als das.
Absolut, das ist auch mein Eindruck. Und auch hier sehen wir wieder, was den Komfort für die Endnutzer erhöht, setzt sich durch bei der Digitalisierung. Wahrscheinlich ist es bei der Nachhaltigkeit ähnlich. Wenn der Mehrwert erkennbar wird, setzt es sich durch. Und ich bin ganz bei dir. Also wenn man sich überlegt, was für große Probleme die KI lösen kann und wofür sie häufig verwendet wird, Bilder generieren, Witze schreiben oder Gedichte schreiben. Also wenn man sich allein im privaten Kontext mal umhört, wofür die Leute so KI verwenden oder irgendwelche Reden schreiben, ist ja alles schön und gut. Aber ich glaube, das Potenzial wird da bei weitem noch nicht genutzt und geschöpft, oder?
Ja, also zwei Rollen kann sie ja haben. Ne? Also natürlich kann sie uns Zeit freischaufeln, dann eben auch mit solchen Tätigkeiten. Ne? Und das ist auch gut, wenn wir die Zeit dann auch wirklich nutzen, um wichtige Probleme dann als Menschen dann zu bearbeiten oder zu lösen. Aber das andere ist natürlich, dass sie auch wahnsinnig schnell helfen kann, neue Entwicklungen zu stemmen. Materialwissenschaft zum Beispiel oder eben auch Logistik. Also so das trivialste Beispiel ist wahrscheinlich sowas wie Routenoptimierung, ne, wo du wahnsinnig viel einsparen kannst, sowohl finanziell wie auch ökologisch.
Ja.
Also da müssen wir die KI für nutzen, um solche Probleme zu lösen, aber nicht um einen noch besseren Text zu schreiben, es sei denn, wir nutzen die Zeit dann wirklich, um bessere Probleme zu lösen.
Ja, genau. Sehr schön zusammengefasst nochmal. Vielen Dank. Ich würde jetzt auch gern so gegen Ende unserer Gesprächszeit nochmal blicken auf das Thema der digitalen und nachhaltigen Transformation. Du hast ja eben schon gesagt, es gibt Synergien, es gibt aber auch Konflikte, die dabei entstehen. Jetzt habt ihr bei Haniel und du auch als Person schon sehr viel Erfahrung dabei gesammelt. Welche Tipps kannst du vielleicht auch den Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen mitgeben? Welche Tipps sie für die digitale und nachhaltige Transformation berücksichtigen sollten, dass das Ganze eben ja aufs Thema Enkelfähigkeit einzahlt und vor allem dadurch auch auf eine bessere Zukunft und die Erfolgswahrscheinlichkeiten erhöht?
Ja, also erstmal weg von allem ideologischen Denken. Und damit meine ich jetzt nicht nur die Nachhaltigkeit, sondern genauso das Business. Ne? The business of business is business ist auch eine Ideologie. Das heißt, ideologiefreies Denken und aus der Nachhaltigkeitsseite kommt, wir müssen gucken, dass wir eben die Sprache des Managements auch sprechen, die Sprache eines CFOs sprechen. Das heißt, wir müssen diese beiden Welten zusammenbringen. Ansonsten wird uns das nicht gelingen, aus mehrerlei Gründen. Und dazu braucht es eben Transparenz. Also wir müssen erstmal verstehen, was ist Nachhaltigkeit überhaupt in dem jeweiligen Kontext. Und dann müssen wir gucken, was sind demnach dann auch die wichtigen Themen, an denen wir arbeiten sollten. Und dann, wenn wir das geschafft haben, wenn wir das Verständnis erzeugt haben, dann sollten wir gucken, dass wir das ganze Thema so strukturiert angehen, dass wir da eine hohe Transparenz haben, nicht nur auf, wie viel nachhaltiger macht uns das eben, sondern eben auch, was hat das für einen Effekt auf unsere Profitabilität, auf unsere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Und das heißt für mich eben das große Thema der Operationalisierung der Nachhaltigkeit.
Ja.
Da würde ich immer meinen Fokus drauf legen. Das wäre auch der Tipp, den ich geben würde, weil dann öffnen sich Türen. Ne? Wenn du dem Management zeigen kannst, dass du mit einer Maßnahme mehr Geld verdienst, dann hast du eine ganz andere Gesprächsbasis, als wenn du sagst, nein, wir müssen das tun.
Ja.
Was ich auch empfehlen würde, ist, guck darauf, was die Kunden eigentlich wollen. Gerade im B2B-Umfeld werden ja immer mehr Anfragen von Kunden gestellt in Sachen Nachhaltigkeit. Nutzt das, ne? Weil wenn der Kunde sagt, er will das haben, das ist das Beste, der beste Türöffner in den Vertrieb, ins Management, dann hast du auf einmal einen Business Value, den du da erzeugst. Du hast einen Wert. Und das müsst ihr zusammenkriegen und eben auch nicht dogmatisch sein, sondern eben gucken, wie kann man die Probleme lösen und nicht, warum geht's nicht, sondern wie kann man schlaue Wege finden, Dinge neu zu denken, auch mal groß denken. Also wie kann man zum Beispiel Kompensation in einer Art und Weise denken, dass man damit Geld verdient oder die Kompensation eher nur Abfallprodukt ist und man eher dann ein Renditemodell daraus macht. Also mal um die Ecke denken, um diese beiden Dimensionen zusammenzubringen. Und ich glaube, wenn wir das tun, wenn wir an neuen Geschäftsmodellen denken und in Opportunitäten und in Chancen, dann können wir das wirklich stemmen.
Ein sehr schönes Fazit und ich finde, du hast jetzt gerade auch nochmal schön zusammengefasst, worüber wir jetzt heute auch gesprochen haben. Du hast angefangen mit dem ideologiefrei denken, großdenken, den Kunden zuhören, weil nur wenn man das Kundenproblem versteht, kann man auch gute Geschäftsmodelle aufbauen. Dabei dann die Sprache des Managements sprechen und dann das Ganze operationalisieren, steuern, incentivieren. Ich glaube, wenn man es so macht, mal auf einer abstrakten Ebene, dann klingt es eigentlich relativ einfach. Der Teufel liegt wie immer im Detail in der Umsetzung, aber wer dir folgt, und da kann ich auch wirklich nur einladen, dem Axel auch auf LinkedIn zu folgen, der spürt, das ist bei dir und bei euch nicht nur auf dieser High-Level-Ebene, sondern du hast wirklich Ahnung, wovon du sprichst. Du machst das sehr erfahren, sehr gut in sehr vielen Geschäftsmodellen und Unternehmen. Ich glaube, das ist wirklich sehr spannend auf der abstrakten Ebene nochmal zu hören für die Zuhörerinnen und Zuhörer und das Ganze dann auch nochmal konkret zu hinterfragen, was kann das jetzt in meinem Unternehmen, in meinem Kontext bedeuten, welche Sprache spricht das Management, welches Problem haben die Kunden, wo sind die Hebel, wo lässt sich durch Nachhaltigkeit auch Geld verdienen. Und das ist nochmal eine Transformation, da würde ich gleich am liebsten gerne mit dir eine zweite Folge aufnehmen, um da nochmal tiefer reinzutauchen. Aber ich glaube, für hier und heute hat es nochmal einen sehr schönen Abriss gegeben, wer du als Mensch bist, was Haniel macht und wie man so eine Transformation anstoßen und steuern kann, dass es eben die Wahrscheinlichkeit erhöht, erfolgreich zu sein, auch wenn der Wind einem eiskalt manchmal entgegenweht, bei all der Regulatorik, bei all den Herausforderungen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Axel. Vielen Dank.
Danke dir, Julian. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht und danke, dass du mir die Zeit gegeben hast.
Mit Vergnügen. Ganz herzlichen Dank. Ciao, mach's gut.
Tschüss.
Das war Axel Berger von Haniel mit sehr spannenden Einblicken in das Thema Enkelfähigkeit, nachhaltiges Wirtschaften und auch die Rolle der Digitalisierung als Enabler. Seine Tipps und Erfahrungen zeigen, wie Transformation gelingen kann, profitabel und zukunftsfähig. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge beim Twinsides Podcast.